Herr, wir danken dir für diese Stunde, für dieses Beisammensein und bitten dich, dass du in deiner Auferstehungskraft in unserer Mitte seist. Wirke du über Bitten und Verstehen und segne einen jeden zur Ehre deines Namens. Amen.
Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Der Herr hat gesagt, der Herr Jesus in der Bergpredigt, selig ist der, den hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Der soll gesättigt werden. Nun, wenn die Bibel von der Gerechtigkeit redet, die ein Volk erhöht, was ist damit gemeint? Und als der Herr Jesus sagt, selig, den dürstet und hungert nach der Gerechtigkeit. Nun, was bedeutet diese Gerechtigkeit? Was ist diese Gerechtigkeit? Wenn wir dieses Wort in der hebräischen Sprache nachprüfen, finden wir, dass dieses Wort 157 Mal im Alten Testament vorkommt. Und jedes Mal, wenn dieses Wort gebraucht wird, finden wir die Bedeutung, dass das Wort Gerechtigkeit richtig meint oder recht und gerecht. Also das, was recht ist. Wenn es heißt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, bedeutet das schlicht und einfach das Rechte, das Gerechte, das Richtige erhöht ein Volk. Die Sünde aber und das Gegenteil von der Gerechtigkeit ist Gesetzlosigkeit. Und das ist Sünde. Das verdirbt ein Volk. Die Sünde ist der Untergang eines Volkes. Aber das, was richtig ist in Gottes Augen, das, was schuldlos ist, das, was rein ist vor den Augen Gottes, das ist Gerechtigkeit. Das, von dem wir hören, dass es ein Volk erhöht. Und diese Gerechtigkeit bezieht sich auf dem Nationalen, dem ganzen Volk. Das bezieht sich auf dem Moralischen, dem Sittlichen und aufs Gesetzliche. Also, dieses Wort Gerechtigkeit schließt alles mit sich ein. Das ist für das ganze Volk, für einen persönlich, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen und Gott und gleichzeitig auch zwischen den Menschen mit seinen Mitmenschen. Wir denken an das Wort des Herrn Jesus, wo er sagt, wenn du zu dem Altar kommst oder gehst, um deine Opfergabe, deine Gabe zu bringen, und dann denkst du daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, kehre um, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann bringe deine Gabe zum Altar. Also diese Gerechtigkeit, die besteht zwischen den Menschen und Gott und den Menschen mit seinem Mitmenschen. Selig ist, der nach dieser Gerechtigkeit hungert und dürstet. Also in anderen Worten, dass das Leben mit Gott ins Reine ist. Dass das Verhältnis mit dem dreieinigen Gott ins Klare ist. Dass man in Gottes Augen richtig lebt und wandelt. Das bedeutet das hebräische Wort, das übersetzt wird in der deutschen Sprache als Gerechtigkeit. Im Neuen Testament hat das Wort Gerechtigkeit dieselbe und die gleiche Bedeutung. Denken Sie mal an den Petrus, als er das Gesicht hatte von den vierfüßigen Tieren und Gott ihm sagte, schlachte und iss. Er sagt, nie habe ich etwas Unreines gegessen, Herr. Das kann ich nicht essen. Dreimal ist das geschehen. Und dann standen die Boten vor der Tür und wurde er geladen zu dem Cornelius. Und als er dort war und sah, was Gott tat, sagt er plötzlich, nun erkenne ich in der Wahrheit, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, sondern unter allen Völkern. Wer Gott fürchtet und Recht tut, ist Gott wohlgefällig. Da ist das Wort Gerechtigkeit. Das Rechte zu tun. Das Rechte zu tun erhöht ein Volk. Aber das Verkehrte, das ist des Volkes und der Leute Verderben. Wie sieht's aus bei uns, lieben Freunde? Wie sieht's bei Ihnen aus persönlich in Ihrem Leben? Haben Sie diese Gerechtigkeit schon erlangt? Haben Sie Ihr Verhältnis mit Gott schon in Ordnung gebracht? Das bedeutet Gerechtigkeit. Haben Sie Ihr Leben bereinigt? Ist Ihr Leben schon schuldlos vor Gott? Haben Sie die Gerechtigkeit schon erlangt? Selig ist der, dem danach dürstet, sagte der Herr Jesus. Hat die Gnade Gottes das schon bewirken können in Ihrem Leben, dass Sie das Rechte tun? Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die Gerechtigkeit, die ein Volk erhöht. Vor einiger Zeit war ich in Russland. Russland ist ein gewaltig großes Land. Von einer Seite zur anderen ist so weit, wie Südafrika von London entfernt ist. 11.000 Kilometer. Ein Land mit großen Bodenschätzen. Viel Gold, Silber, Öl, Gas, fruchtbaren Boden, Kornkammer Europas ist die Ukraine. Immer wieder fragte ich den Menschen, sagt mir mal, wie kommt es, dass ein Land mit solchen Reichtümern, Bevölkerung von 280 Millionen Menschen. Eigentlich sollte das das reichste Land der Welt sein. Aber nach 74 Jahren ist das Land kaputt und liegt am Boden. Warum? Weil sie nicht nach der Gerechtigkeit getrachtet haben, die vor Gott gilt. Da ist ein Pfarrer in Ostdeutschland, Theo Lehmann, der hat es wunderbar ausgedrückt über den Kommunismus. Der sagt, das kommunistische Weltreich, das ohne Gott aufgebaut ist und wurde, hat 140 Millionen Todesopfer gekostet und fällt jetzt vor unseren Augen zusammen. Viele Pfarrer und Kirchenführer haben immer wieder den Satz nachgequasselt, der Antikommunismus ist die größte Torheit des Jahrhunderts. Und dann fährt er fort und sagt, ich habe von diesen falschen Propheten nie eine Entschuldigung für ihre kommunistische Propaganda gehört. Schauderhaft, dass es solche Pfarrer gibt. Ich will nicht meine Mitbrüder schlagen und Amtskollegen. Aber es ist eine traurige Sache, wer, wenn wir das Schwarze weiß nennen und das Weiße schwarz. Das wäre das Erste, das getan werden sollte, dass die, die für den Kommunismus gestritten haben, um Entschuldigung bitten und sich bekehren. Und dann sagte, die Wahrheit ist, der Kommunismus ist die größte Torheit des Jahrhunderts. Und die größten Toren sind die Theologen, die das nicht kapiert haben. Wenn wir gesündigt haben, müssen wir das in Ordnung bringen. Und was falsch ist, muss rechtgestellt werden. Nun wissen wir, dass das kommunistische Reich ohne Gott aufgebaut worden ist. Und darum fällt es wie ein Kartenhaus zusammen. Ohne Gott wird es uns nicht gelingen. Und ohne die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das wurde auf Gesetzlosigkeit gebaut. Das Gegenübergesetzte von der Gerechtigkeit. Südafrika, manche sagen, soll das letzte Land der Welt sein, das kommunistisch wird. Das, was sie erleben, dass die Mauer abgebrochen ist, die soll aufgebaut werden bei uns. Das Land soll kommunistisch werden. Alles wird dran gesetzt, dass die nächste Regierung kommunistisch ist. Sie wollen ohne Gott bauen. Gott aus den Schulen nehmen, kein Religionsunterricht, kein Christentum in der Schule. Das neue Grundgesetz Südafrikas soll kein Wort von Gott enthalten. Sie sagen, weg damit. Ohne Gott soll das neue Südafrika gebaut werden. Und sie sagen, das passt ganz genau hinein im New Age. Und wo sie sich befinden in der Welt, werden sie den Trend sehen, dass Menschen Gott zur Seite schieben, dass er nicht mehr der Mittelpunkt ist. Und dann fragte ich in Russland immer wieder und sagte, sagt mir mal, warum kann solch ein großes Land, das größte Land der Welt, solch ein reiches Land so arm sein? Und dann sagten die Russen mir und die aus der Sowjetunion, wir haben alles, aber wir hatten keinen Gott. Darum ist es so. Und möge Gott schenken, dass die Botschaft Russlands in alle Ohren eindringt heute. Ohne Gott wird es uns nicht gelingen. Es gibt keine Familie, es gibt keine Kirche, es gibt kein Land, das erhöht werden wird ohne Gott. Das ist die einzige Hoffnung. Das ist das einzige, das Evangelium Jesu Christi, das die wahre Gerechtigkeit Gottes bewirkt. Wie sieht es in unserem Land aus, wo alles bereitet wird auf den Kommunismus hin und alle Welt hilft mit? Da sagen die Teenagers, die Mädchen, was? Wir sollen heiraten? Auf keinen Fall. Wir leben in wilder Ehe. Wir sollen vorm Altar stehen und getraut werden. Nein, wir leben zusammen vor der Hochzeit. So sieht es in Südafrika aus. Dass Junge und Mädchen, Mann und Frau zusammenlebt, ehrlichen Umgang hat, vor dem sie vorm Altar Gottes standen. Das ist die Gesetzlosigkeit, die ein Volk verdirbt. Das ist der Untergang eines Volkes. Denn das ist nicht recht in Gottes Augen. Das ist Ungerechtigkeit. Das ist die Sünde, die den Tod zur Folge hat. Denn sagen Sie, was? Eine 30-jährige Frau, eine 40-jährige Frau soll ein Kind erwarten, schwanger sein. Unsinn! Das müssen die jungen Mädchen, die Teenagers. Und dann haben wir viele 12, 13, 14, 15-Jährige, die Kinder erwarten. In den Hochschulen wird gerechnet, dass 80% Kinder erwarten oder Kinder abtreiben oder die Pille gebrauchen. Die sagen, wir müssen Helden in dieser Welt bringen. Die Politiker sagen, wir müssen mehr Menschen haben. Wir müssen Helden, ihr sollt Helden in die Welt bringen. Und was geschieht? AIDS brennt wie ein Feuer und geht wie eine große Meereswelle übers Land. Ganz traurig ist es in Afrika. Da werden Völker, Nationen vollkommen ausgewischt. Wenn Gott sich nicht unser erbarmt, dann wird es nur Geschichte werden, dass es solche Völker gegeben hat. Es gibt jetzt schon Völker, die 82% der Bevölkerung den AIDS-Virus haben. Und die müssen alle mit dem Tod rechnen. Ein anderes Land, 84%. Und warum? Die Gesetzlosigkeit, die ein Volk verdirbt. Aber die Gerechtigkeit, die ein Volk erhöht, wird den Rücken gekehrt. Und so ist es dann nicht nur mit Südafrika, sondern alle Völker dieser Welt. Es ist nur die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die uns erhöhen kann. Nun, lieben Freunde, nur nebenbei, wir leben in einer schlechten Zeit, aber auch in einer segensreichen Zeit. Wir sind überaus dankbar, dass die Erweckung in Südafrika jetzt 25 Jahre im Gange ist. Und dass sie immer mehr zunimmt. Noch nie sind so viele Menschen zu Jesus gekommen wie jetzt. Vor einigen Wochen konnten in 2 bis 3 Wochen 120.000 Jugendliche mit dem Evangelium erreicht werden. Kreuz und quer durch das Land ist ein Erwachen, ein Fragen nach Gott, ein Hunger und Durst. Schwere Zeiten sind segensreiche Zeiten. Wenn wir nicht hören wollen, in guten Tagen, dann lässt Gott die Nacht oder lässt Gott die Not über uns kommen, so dass wir in unsere Not uns zu Gott wenden. Aber, lieben Freunde, die Bibel sagt, dass Gottes Güte uns zur Buße führen soll. Lasst uns doch nicht ein verstocktes Herz haben und sagen, wir warten darauf, bis es böse Zeiten sind und dass Gott böse Zeiten senden muss, so dass wir aus dem Schlaf erwachen und dass wir für Gott leben. Lasst uns lieber jetzt nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, suchen, trachten und jagen, bis wir die gefunden haben, diese göttliche Seligkeit. Sie wissen ja, als der Pharisäer und der Zöllner in den Tempel gingen zum Beten. Der Pharisäer betete und sagte, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie der Zöllner. Dass ich die Wahrheit habe. Dass ich nicht so bin wie der. Aber der Zöllner, was tat der? Der schlug an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünde gnädig. Vergib mir. Ich bin ein sündiger Mensch. In Reue und Buße kam er zu Gott. Und was sagte der Herr Jesus? Der Zöllner ging weg und war gerecht gemacht vor Gott. Der hat die Gerechtigkeit erlangt. Aber der Pharisäer nicht. Leider gibt es auch heute Pharisäer und Schriftgelehrten. Und solche, die meinen, sie sind besser als die anderen. Die danken Gott, dass sie die Wahrheit haben. Die danken Gott, dass sie mehr Licht haben als die anderen. Und lieben Freunde, vielleicht verlassen wir den Tempel und sind nicht gerechtfertigt. Aber der Zöllner, auf den wir niederschauen, den Sünde, der hat die Gerechtigkeit erlangt. Nun, wie erlangt man diese Gerechtigkeit? Das Neue Testament lehrt uns, da ist keine, der Recht tue, nicht eine. Da ist keine im Römerbrief, der gerecht ist. Wir haben alle gesündigt vor Gott. Um gerecht zu sein, bedeutet auch vollkommen zu sein. Im Alten und im Neuen Testament. Fleckenlos, untadelig zu sein. Aber das Neue Testament macht es uns ganz klar, dass da keiner gerecht ist. Wenn einer uns sagt, er hat nicht gesündigt, lügt er, heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9. Wer sagt, dass er keine Sünde hat, lügt. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Und keine ist vollkommen. Im Alten Testament konnte man das ganze Gesetz halten und nur ein Gesetz übertreten. Dann war man genauso schuldig wie die, die alles übertreten hatten. Also gibt es keinen, der diese Gerechtigkeit in sich trägt, der diese Gerechtigkeit erlangen kann. Die erlangt man nur über einen Weg. Nur über einen Weg. Und das ist das Lamm Gottes, das am Kreuz auf Golgatha geschlachtet worden ist. Waren Sie schon dort? Waren Sie schon bei Golgatha? Vor vielen Jahren, ich glaube, es war in 1956, war ich in einem Erweckungsgebiet in Port Elizabeth, ist London. Als ich dort war, stand ein Prediger auf und sagte, ich war noch nie im Ausland, ein schwarzer Mann. Aber Gott sei Dank, ich war schon bei Golgatha. Waren Sie schon mal bei Golgatha? Das ist der einzige Ort, wo wir diese Gerechtigkeit, die ein Volk erhöht, erlangen können. Es gibt keinen anderen Ort. Nur bei Jesus Christus. Sie kennen wohl das bekannte Lied und Gebet. Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich in den Himmel werde eingehen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und wie bekommen wir die? Nur durch das wir durch die Buße zu Jesu Christi kommen. Billy Graham sagte mal vor einigen Jahren, er sagte, ist ganz traurig. Vor vielen Jahren kamen die Menschen mit Tränen, mit zerbrochenem Herzen zu Jesus Christus. Heute kommen sie mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht. Wir haben heute ein Christentum, das oberflächlich ist. Ein Christentum, das nicht tief geht. Ein Christentum ohne wahre göttliche Reue und Buße. Und ohne diese Buße kann keine die Gerechtigkeit erlangen. Ich habe das Beispiel gebraucht, das der Herr Jesus gebraucht hat, vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer kannte die Buße nicht. Er dankte Gott, dass er ein Pharisäer war. Und ich sagte schon in dieser Vortragstour, dass ein Pharisäer zu sein heute ein Schimpfwort und Scheltwort ist. Wenn jemand mir sagt, du bist ein Pharisäer, bin ich beleidigt. Und sagt, oh, wie kannst du bloß sowas sagen? Aber wissen Sie, dass die Pharisäer die ernstesten Menschen waren? Das waren Menschen, die zweimal in der Woche fasteten. Das waren Menschen, die es mit dem Zehnten ganz ernst nahmen. Das waren sozusagen die frommsten, die geistlichsten Leute, die Gott dankten für alles, was Gott ihnen geschenkt hatte. Und sie meinten, sie waren reicher und begnadigter als alle anderen. Und dann kam er und nahte sich zu Gott, aber ohne Buße. Und hat er die Gerechtigkeit erlangt? Nein, tausendmal nein. Er verließ den Tempel, ohne die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen. Aber der Zöllner, der kam, der schlug an seine Brust, nicht an eine andere Brust. Das tun wir leicht. Wir sehen so schnell die Sünde in unsere Mitmenschen. Wir kritisieren und tadeln so leicht und suchen den Fehler und sehen die Fehler bei den anderen und sehen sie nicht in unserem eigenen Leben. Das ist der Fluch in der heutigen Zeit, in der Christenheit. Da nimmt man es sehr ernst mit der Sünde. In dem nächsten Leben, im Leben unseres Bruders. Da gebrauchen wir ein Vergrößerungsglas. Wir suchen nach einem Fehler. Wir suchen nach einer Sünde im Leben unseres Bruders. Und dann verdammen wir ihn. Aber was sagt der Herr Jesus? Er sagt, du Heuchler. Hole zuerst den Balken aus deinem Auge. Und wissen Sie, was Jesus sagt? Das, was du siehst im Auge deines Bruders, ist dein Splinte, ist klein. Aber das in deinen eigenen Augen ist groß, ist wie ein Balken. Das ist tausendfach schlimmer und größer. Kennen Sie das? Haben Sie schon mal eine Begegnung gehabt mit Jesus Christus? Dann werden Sie erkennen, dass Ihre eigenen Sünden viel größer sind als die Sünden Ihrer Mitmenschen. Dann ist es nicht schwer, mit Paulus zu sagen, ich bin der größte Sünder auf Erden. Ich bin der schlimmste Sünde. Das ist wahre Buße. Da erkennt man sich im Lichte Gottes. Liebe Bruder, liebe Schwester, kennen Sie das? Oder sind Sie ein falscher Christ? Sind Sie ein falsches Gotteskind? Prüfen Sie sich einmal. Womit beschäftigen Sie sich? Worüber reden Sie? Womit haben Sie sich beschäftigt in diesen Tagen? Mit dem Verkehrten? Mit dem Falschen? Mit den Sünden Ihrer Mitmenschen? Oder haben Sie an Ihre eigene Brust geschlagen? Es ist so leicht, dass man über die Sünden der anderen herfährt, darüber redet. Aber der Herr Jesus sagt, du Heuchle, wenn du reden willst, rede über deine eigenen Sünden. Gehe zu deinen Mitmenschen und rede mit ihnen über deine eigenen Sünden. Dann sind sie ein aufrichtiger Mann, sonst sind sie ein Heuchle. Und wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, die sich aufhalten mit den Sünden der Mitmenschen, ohne an ihre eigene Brust zu schlagen? Und dadurch werden wir verdammlich. Und das ist ein hartes Wort, das Jesus Christus, der gerechte Richter, spricht und sagt, du Heuchle, hole den Balken aus deinem Auge. Zuerst. Beginne bei dir selbst. Und Jesus sagt, deine eigenen Sünden sind viel größer als die Sünden des Mitmenschen. Das gehört alles zur Buße. Kennen Sie die Buße? Oh, möge Gott schenken, dass dies in unsere Herzen eindringt. Wir sehen uns heute Abend vielleicht manche zum ersten Mal, vielleicht auch zum letzten Mal. Möge Gott schenken, dass dieser heutige Abend nicht vergebens ist. Lasst uns mal uns selbst prüfen. Der Bruder Mene sagte mir, dass hier auch ein Geschäft ist in dieser Umgebung, ich weiß nicht wo, die Wagen macht mit 2a. Das stimmt doch. Lasst uns mal prüfen in der Waage des Wortes Gottes. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Aber die Worte, die ich geredet habe, werden euch richten. Und lasst uns doch lieber heute das Wort Gottes uns richten, als am Tage des Gerichts. Jetzt, wo es noch Gnadenzeit ist. Jetzt, wo wir noch Vergebung erlangen können. Jetzt, wo wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, empfangen können. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Dass wir zuerst bei uns selber beginnen. Nicht die Frau bei dem Mann. Klagen Sie nicht über Ihren Mann. Fegen Sie vor Ihre eigene Tür. Und der Mann über die Frau. Die Kinder über die Eltern und die Eltern über die Kinder. Die Gemeinde über den Pfarrer. Und so weiter. Das hat ja kein Ende. Und die Nachbarn. Sie wissen, was Gott uns befiehlt. Er sagt, beginne bei dir selbst. Bei dir. Da ist ein Buch in der russischen Sprache. Es liegt auch auf dem Büchertisch. Erweckung beginnt bei mir. Das soll bei uns persönlich beginnen. Und Gott sei Dank, das ist eine Gnade, dass das so geschehen kann. Da sollte ein jeder Christ sich frei und offen hingeben und sich in die Hände Gottes befehlen und sich dem Herrn Jesus ganz ausliefern und sagen, Herr Jesus, wenn das bei mir beginnen soll, dann beginne heute Abend bei mir. Denn ohne eine geistgewirkte Erweckung ist auch Deutschland verloren und ganz Europa. Wenn Christus nicht der Herr ist, dann wird der Antichrist der Herr sein. Und die Bibel sagt, wenn er auch noch nicht erschienen ist, aber sein Geist ist schon wirksam. Möge Gott schenken, dass der Geist des Antichristen nicht Eingang findet und keinen Raum findet in unserem Leben, sondern nur der Geist Christi allein. Und dass ein jeder, der sich Christ nennt, in der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, steht. Ich sagte, ohne Buße können wir diese Gerechtigkeit nicht erlangen. Denken Sie an den verlorenen Sohn, der kam von den Schweinen. Der hat seine Habe verloren, sein Erbe verloren, das Erbe des Vaters, durch das Huren, Saufen und mit der Welt zu gehen. Das Ende vom Lied war, dass er bei den Schweinen war. Und da hungerte ihm nach dem Schweinefutter. Aber keine gab es ihm. Wie viele Menschen und wie viele Christen hungern heute nach dem Schweinefutter? Wie viele Christen gibt es nicht, die hungern nach der Welt? Die hungern nach Pornografie? Die hungern nach den Gräueltaten des Satans in dieser Welt und sagen, ach, wie schade, wäre ich doch in der Welt, könnte ich die Welt genießen, so wie die Figile uns sagte, als sie vom Elternhaus weg war. Dann hat sie das Leben genossen. Dann konnte sie in den Diskus gehen. Dann konnte sie mit den Männern herumhuren. Und so gibt es auch Jugendliche in christlichen Häusern, die hungern nach dem Schweinefutter. Die sind bei den Schweinen. Welche Unreinigkeiten gibt es doch nicht im Leben mancher Christen, mancher Menschen. Sünde und Schande. Wenn wir das ans Licht bringen sollten, würden wir uns schämen. Vielleicht sagen wir bis in den Tod, bringen wir das nicht ans Licht. Sie wissen ja von den drei Lausbuben hier in Deutschland, die mal etwas ausgerichtet haben. Die haben an drei Persönlichkeiten, drei hohe Menschen, ein Telegramm geschickt. Das lautete so: Jetzt werde ich nicht mehr schweigen, ich bringe alles ans Licht. Der erste Mann ist geflohen aus Deutschland ins Ausland. Der andere hat sich das Leben genommen. Und der andere ist auch verschwunden. Die wussten von nichts. Aber die machten einen Witz und sandten diese drei Männer ein Telegramm und sagten, so, jetzt kann ich nicht länger schweigen, ich bringe es ans Licht. Was war wohl im Leben dieser Männer? Was war da wohl, dass der eine sich gleich das Leben genommen hat? Er sagte, lieber Tod, als dass das ans Leben kommt. Das waren vornehme Männer, führende Männer, Männer, auf die man hinaufschaut. Lieben Freunde, das ist nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist die Gesetzlosigkeit. Aber Gott sei Dank, dass wir die wahre Gerechtigkeit erlangen können, wenn wir als Sünde zu Jesus kommen und Vergebung erlangen. Und an ihn glauben und sein heilig Wort gehorsam sind, dann wird uns auch die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zuteil. Denken Sie mal an den Abraham. Als alter Mann sprach er zu Gott und sprach er mit Gott und sagte, Gott, ich bin jetzt alt, ich habe keinen Erbe, Eliese, mein Knecht, der wird Erbe sein in meinem Haus. Und dann sprach Gott zu ihm und sagte: Abraham, komm her. Eliese, dein Knecht, wird nicht dein Erbe sein. Dein Erbe kommt aus deinen Ländern. Du wirst ihn in diese Welt bringen. Du wirst einen Sohn bekommen. Schau her. Und dann führte Gott ihn hinaus in der Nacht und sagt: Seh das Himmelszelt an. Siehst du die Sterne? Kannst du die zählen? So wie die Sterne am Himmelszelt sollen deine Nachfolge sein, dein Same sein. Und dann heißt es: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann bekam Abraham die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott sprach zu ihm und er war nicht ungehorsam. Er glaubte es. Er hat nicht daran gezweifelt. Er hat nicht gesagt: Wieso, das ist unmöglich. Ich bin schon ein alter Mann. 80 Jahre habe ich versucht, ein Kind in dieser Welt zu bringen. Es ist mir nicht gelungen. Immer wieder war ich enttäuscht. Immer wieder neue Erwartungen und sagt: Vielleicht gelingt es mir diesmal und es gelingt mir nicht. Als Gott zu ihm sprach und sagt: Abraham, Eliezer soll nicht dein Erbe sein. Der wird von dir geboren werden. Hatte Abraham keine Gedanken über seinen Leib, der kein Kind mehr in diese Welt bringen konnte. Hat auch nicht an seine Frau gedacht, die schon eine alte Frau war. Er glaubte Gott. Lieben Freunde, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes empfangen wollen, müssen wir an ihn glauben, an Jesus Christus. Und Jesus Christus können wir nicht trennen von seinem Wort, denn er ist das Wort. Gott kommt zu uns durch sein heilig Wort. Jesus Christus kommt zu uns durch sein Wort. Wenn Jesus sagt, du gehst zum Altar, deine Gabe zu bringen, und dann wirst du eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann verlass den Gottesdienst, kehre um und versöhne dich erst. Sind wir dieses Wort gehorsam? Wissen Sie, dass Gott kein Interesse daran hat und Ihre Gabe nicht annehmen wird, wenn dein Bruder ist, der etwas gegen Sie hat? Haben Sie sich schon mit ihm versöhnt? Sind Sie schon zu ihm gegangen und haben gesagt: Bruder, vergib mir, ich will meine Sache ins Reine bringen. Und wenn man sich versöhnt mit seinem Bruder, dann sagt man nicht: Bruder, ich bin gekommen, meine Sache mit dir in Ordnung zu bringen, aber du bist auch schuld. Du hast auch gesündigt. So versöhnt man nicht, sich nicht. Man schlägt an seine eigenen Brust und sagt: Verzeih mir, dass ich dir zum Unsegen war. Verzeih mir, dass du nicht durch mich gesegnet worden bist und den Herrn näher gekommen bist. Dann empfängt man die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wenn wir das Wort, das er zu uns redet, daran glauben. Der Glaube an den Sohn Gottes, der bewirkt diese Gerechtigkeit. Und dass wir dann in Wahrheit sagen können: Christi Blut, Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Aber wie bekommen wir das? Durch das wir an unsere eigene Brust schlagen. Durch das wir in Reue und Buße zu Gott kommen. Nun zum Schluss, lieben Freunde, darf ich Sie eine persönliche Frage stellen. Sind Sie schon so einmal zu Gott gekommen? Wie sieht's mit den Kindern aus? Die wachsen in christlichen Häusern auf und kennen keine wahre Buße. Die kennen die Sprache der Christen, aber die Buße kennen sie nicht. Darum laufen sie von den Häusern weg. Darum gehen sie in die Welt. Heute haben wir Heiden in der Welt, viele Heiden, die das christliche Gewand angezogen haben, die den Schein haben, aber die Kraft verleugnen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, haben sie nicht. Und diese Gerechtigkeit, die wir von Jesus Christus empfangen, die wir von Gott empfangen, Gott selber ist diese Gerechtigkeit. Und wenn er in unserem Leben ist, dann stehen wir vollkommen da, sagt die Bibel, vor Gott. Und dann wirkt er in unserem Leben, dass er uns verändert in das Ebenbild seines Sohnes. Möge Gott schenken, wenn da einer unter uns ist, der diese Gerechtigkeit, die ein Volk erhöht, die den persönlichen Menschen erhöht, die das bewirkt, dass der Mensch das Rechte tut, dass sie das nicht nur vom Hörensagen kennen, sondern dass sie das erleben. Und möge Gott uns das allen schenken. Und lieben Freunde, wenn Sie diese Gerechtigkeit erlangen, dann kann die Gerechtigkeit Ihr ganzes Volk erhöhen. Und dann können Sie Ihr Land zum Segen werden. Und nicht nur Ihr Land, sondern ganz Europa. Und Gott sucht nach solchen, durch die er wirken kann. Möge Gott schenken, dass es unter uns Menschen gibt, die die Gerechtigkeit erlangen, die ein Volk erhöht. Aber die Sünde verdirbt das Volk und verdirbt unser Leben. Und wenn es noch Sünde gibt im Leben, lieben Freunde, dann ist es Zeit, dass wir mit der Sünde abbrechen, dass wir mit der Sünde zu Jesus kommen und Buße tun, dass wir unser Leben ins Reine bringen und dass wir in rechter Stellung zu Gott sind. Möge Gott das schenken. Lasst uns beten. Herr, du kennst einen jeden unter uns. Du weißt, wie es um uns steht. Du weißt, Herr, ob bei uns im eigenen Leben alles richtig ist. Ob die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, auch bei uns zu finden ist. Wir danken dir, dass du uns den Weg aufs Neue gezeigt hast, dass wenn wir zu dir kommen, in Reue und Buße, an unsere eigene Brust schlagen und als Sünde zu dir kommen, du uns reinigst mit deinem teuren Blut und dass deine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit wird, deine Heiligkeit unsere Heiligkeit, dein Leben unser Leben. Und dass dadurch das Volk erhöht wird, jeder persönlich, sei es auch in der Familie, im eigenen Leben, in unserem Kreis, in unserer Gemeinschaft oder Kirche oder im ganzen Lande. Herr, mache aus uns Menschen, die die Gerechtigkeit Gottes kennen, die Gerechtigkeit Gottes erfahren haben, durch unseren Herrn Jesus Christus und den Glauben an ihn. Amen.